Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
So, jetzt Maya hat jetzt ihren Kaffee getrunken und ich habe gar keinen Kaffee heute tatsächlich. Ich bin von alleine munter geworden. Aber an euch da draußen jetzt erstmal hallo beim Zolltalk. Wir nehmen jetzt auf am 18. Mai 2023. Ihr hört das am darauffolgenden Sonntag. Und ich bin natürlich auch diesmal nicht alleine im digitalen Zollcast-Studio, sondern mit mir hier ist meine persönliche kosmische Transformationstherapeutin Maya. Hallo Maya.
Hallo.
Ja, die kosmische Transformationstherapeutin, das hat uns noch sehr beschäftigt aus der letzten Folge. Mal gucken, was wir von der noch so hören. Ich habe sie auf Instagram auf jeden Fall im Auge. Maya, ich will dich mal eine Sache fragen. Ist ja heute ein kultureller Tag, wo wir aufnehmen, ne? Der 18. Mai, Donnerstag. Man nennt ihn landläufig.
Saufen!
Ja, das ist.
Morgens,
das
mittags, abends.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe das schon am Vorabend erledigt tatsächlich. Also bei mir steht das nicht an. Aber Himmelfahrtstag, Vatertag, Männertag, wird denn das in Österreich auch zelebriert? Hast du da irgendwas mitbekommen schon?
Also das, was ich mitbekommen habe, ist, dass heute frei ist. So. Aber mehr kriege ich ja auch nicht mit, ehrlich gesagt.
Okay.
Also ich finde diese Woche, ich gehe zur Uni und dann gehe ich nach Hause und dann lerne ich und dann gehe ich wieder zur Uni. Und ja, ich kriege nicht so viel mit gerade in Österreich, in Österreich.
Ja, also wenn's so abläuft wie in Deutschland, dann ist das ja vielleicht auch nicht schlimm, dass man davon nichts mitbekommt. Ja. Ne? Also ich habe heute Morgen schon mal einen Blick aus dem Fenster gewagt. So, ich wohne in so einer mittelstark frequentierten Straße und so und sah tatsächlich schon den ersten Bollerwagen mal. Ja, ne, das ist hier im Osten. Kennt man das in Ostfriesland,
ja,
oder so Bollerwagen?
Ja, klar, okay. Ja. Also wir machen das auch und in Süddeutschland wird das auch gemacht.
Ja.
Nicht so viel, aber es gibt es vereinzelt auch.
Ja, das ist haben wir früher auch gemacht, als ich noch auf dem Land lebte. Ne? Aber diese Zeiten sind vorbei. Und was es aber hier gibt, die sogenannte Kremserfahrt. Das ist der Kremser. Das ist so ein ostdeutscher Begriff für einen Pferdewagen, ne? Wo man sich hinten so, vorne sind zwei Pferde dran und hinten kannst du dich an so einen Tisch dran setzen und die sind dann manchmal ganz reichhaltig ausgestattet, noch mit einer Zapfanlage und dann ist da noch Live-Musik,
okay.
Und so, ne? Das ist dann auch immer. Und wenn man das noch landwirtschaftlich ausgestalten will, dann zieht halt diesen Kremser nicht von zwei Pferden gezogen, sondern eben von einem Traktor und so. Also da gibt es ganz wilde Geschichten, ja. Ja, aber diese Zeiten sind vorbei, Maya. Ich nehme hier lieber eine schöne Folge Soul Talk mit dir auf. Und wie könnten wir da besser einsteigen, als dass wir nochmal sagen, dass jetzt unser Cross-Posting endlich funktioniert, ja? Wir haben ja den Instagram-Account, den bespielen wir jetzt. Und Facebook lag jetzt so ein bisschen brach, aber das klappt jetzt endlich, dass wir gleichzeitig auf Facebook und also auf Instagram und auf Facebook posten können. Es ist einfach nur herrlich, ja. Und sowas, die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt schon kennen, die wissen, dass ich sowas liebe, ne? Das ist einfach, das ist effizient, das ist, besser kann man es eigentlich nicht machen, ne? Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und ja, schön, dass es klappt, ne? Was sind deine Empfindungen dazu?
Super. Also, mir wurde dadurch auch das Posten abgenommen. Und das machst du jetzt schön, deswegen.
Ja.
Für mich ist es tatsächlich grandios. Ich hatte gestern genau eine Minute gebraucht für das neueste Layout. Das habe ich in der Vorlesung schnell gemacht. Also von daher, ich kann mich nicht beschweren, Christoph.
Eine Minute hast du dafür gebraucht, ja. Da haben wir auch einen tollen Workflow gefunden, ne? Aber da müssen wir mal fragen, ob die uns Knete dafür geben, dass wir hier Werbung machen für diese Plattform. Nee, es ist ja auch, wir haben ja alle noch ein Leben, ne? Man muss ja seine Zeit irgendwie einteilen. Das finde ich das schön, wenn das so einfach funktioniert und man gleichzeitig mehrere Plattformen bespielen kann.
Aber man muss dazu sagen, ich habe jetzt nur eine Minute gebraucht, weil das halt die Lehrbuchfolgen sind. Ich gebe mir schon echt Mühe in den ganzen Zolltalk-Sachen. Also.
Ja.
Da sieht man auch jedes Mal so ein bisschen noch was Kreatives mit drin. Noch so ein Spritzerli-Kreativität.
Ja, Maya hat auch heute ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber sie hat heute eine Baskenmütze auf und so. Das heißt, sie wird sich jetzt im Anschluss an diese Folge
gleich... Ich habe hier nur eine. Soll ich anziehen?
Ja, genau. wird sich gleich wieder dran setzen. Das ist ganz in meinem Sinne. Und Maja, was ganz in deinem Sinne ist, ist natürlich, mich immer auch noch mal zu verbessern im Hinblick auf die letzten Folgen. Und da hast du mir jetzt erzählt, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge drüber gesprochen, dass es so ein paar Nerds gibt, die ihr Geburtsdatum nicht in Jahren angeben, sondern in Gehalt Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre. Und da hast du jetzt was Tolles gefunden, oder?
Ja, also erstens werde ich das auch machen. Und da erzähle ich gleich noch mehr zu. Und zweitens, der aktuelle Gehalt sind 424,49 ppm CO2. PPM Parts per Million. Für die, die das nicht wissen. Ich glaube, der stieg jetzt an von 1970 war der bei 270, glaube ich. Lass mich jetzt nicht lügen. Sollte ich eigentlich für die Klausur morgen wissen. Ja, ich muss heute noch lernen. Es ist halt, ist alles ein bisschen stressig geworden. ja, aber tatsächlich dazu, ich habe jetzt die letzten 3 Tage sehr intensiv mich mit Greenhouse Gases, also mit Treibhausgasen beschäftigt in der Uni. Und wir haben auch mehrere Videos geguckt und halt nochmal das ganze IPCC-Ding. Und es ist halt einfach so, dass wenn wir unsere Emissionen nicht auf das Niveau zurückfahren, was wir während Corona hatten, dann können wir es vergessen. Und gestern kam, glaube ich, nochmal ein neuer Bericht raus, wo das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich bis 2027 verfehlt wird, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen. Und das ist irgendwie alles, man sitzt da in diesen Vorlesungen und man denkt sich so, ja, okay, cool, danke für die Depression. Also ich möchte jetzt gerade nicht Depressionen verherrlichen, aber es gibt ja Menschen, die da irgendwie eher ein bisschen veranlagt sind. Und es ist irgendwie, ich weiß nicht, man sitzt da immer und denkt sich, ja, okay, ich habe halt sowieso keine Zukunft und Kinder brauche ich auch nicht kriegen, weil die werden erst recht keine Zukunft mehr haben. Ich weiß nicht, deswegen bin ich heute auch ein bisschen ruhiger, weil ich da darüber sehr viel nachdenke. Und ich hatte auch einen Gedanken gestern, wo ich mir dachte, wieso muss ich mir das denn immer wieder anhören? Ist sehr egoistisch, aber wieso muss ich mir das immer anhören, wenn es doch so viele Menschen gibt, die das nicht wissen oder drauf scheißen? Also ich studiere ja schon was, damit ich das ändern kann, aber es gibt so viele Menschen. Oh, jetzt wieder, also wir sind wieder explizit. Ja. Entschuldigung. Aber es ist halt, es hat mich irgendwie gestern so ein bisschen abgefuckt, dass es halt echt Menschen gibt, die denen es komplett egal ist und die diese Zahlen nicht wissen, die sich nicht dafür interessieren. Das ist ja an sich okay, nicht jeder muss sich für alles interessieren. Aber bei sowas ist es halt gerade echt crucial, dass wir alle durchziehen. Das ist halt so, oh, ich will das alles auch gar nicht mehr hören. Ich mache ja schon was, ich kann es aber gar nicht mehr hören. Weil es mir echt ein bisschen an die Psyche geht.
Ja. Ja. Kann ich verstehen, ja. Und darüber schreibst du morgen eine Klausur sozusagen. Ja. Ach herrlich, Maja, das ist ja echt gerade eine schöne Zeit in Wien. Ja. Heute ziehen die Horden saufend durch die Straße und morgen musst du ja eine Klausur schreiben. Aber ich gebe dir natürlich recht, ne? Und da hatte ich jetzt neulich auch nochmal einen Gedanken gehört, der sagt, ja, das kleine Deutschland, das ist ja immer so ein Argument, ne? Das kleine Deutschland kann ja jetzt global am Klimawandel gar nichts reißen. Das ist aber eben auch verkürzt dargestellt. Ne? Ich glaube, entweder Peter Wohlleben oder aber Harald Lesch, einer von beiden, die sehen sich auch sehr ähnlich, ne? Peter Wohlleben, Harald Lesch, ja. Die kannst du nebeneinander stellen. Da ist mir das entfallen, aber einer von beiden sagte, aber wir sind Exportweltmeister in Deutschland und wir kontrollieren eben auch über unsere Exporte beispielsweise die Exporte nach China, ne? Und die ballern ja ordentlich Treibhausemissionen raus, ne? Also ganz so einfach ist es dann mit der Verantwortung scheinbar doch nicht, ne?
Ja, man muss auch sagen, China ballert ganz viel Treibhausgase raus, ja, aber die produzieren ja für uns. Ne? Also es ist immer schön, leichtes auf China zu schieben und zu sagen, ja, ihr seid so schlimm, Europa ist voll okay. Aber man muss sich halt einfach mal angucken, also die Consumption angucken, den Verbrauch, und dann sind wir halt schon, ja, da gut dabei.
Ja, das ist so. Also ich habe jetzt hier gerade Glück, ne, wenn ich so mal auf meinem Schreibtisch gucke. Ich habe hier aus dem PGH Seifen auf Volkskunst in Seifen Erzgebirge ein Lineal vor mir. Ne? Das ist also noch aus DDR-Zeiten. Aber ich gebe dir Brief und Siegel. Die anderen Utensilien auf meinem Schreibtisch, da kommen bestimmt einige aus China. Ja, das ist das, was du meinst da damit. Ne?
Und ja, vor allem die ganzen technischen Sachen kommen doch sowieso aus China. Also da sind sie halt auch einfach unschlagbar. preistechnisch.
Richtig, haben wir das schon mal gecheckt, wo unsere Mikrofone herkommen, Maja? Das
nee, habe ich aber auch gerade im Kopf gehabt.
Ja, das wäre jetzt auch so eine Sache, ne? Aber das klären wir dann in der nächsten Folge, werden wir euch erklären, wo unsere Blue Yeti-Mikrofone herkommen. Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Sponsorship einmal noch reinholen.
Ja, na Maja, man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Ne?
So das ist das Leben.
Wenn ich hier was empfehle, es kommt auch gleich noch, ne, dann empfehle ich nur Sachen, die ich auch selbst kenne und die ich getestet habe und für gut befinde. Und dazu gehört definitiv das Blue Yeti-Mikrofon.
Schön, noch eben verlinken auf Twitter.
Ja, genau. Also, ja, das ist super, super Einstiegsmikrofon. Falls ihr vorhabt, einen Podcast zu starten und erstmal mit Low Budget anzufangen, dann Blue Yeti USB Mikrofon, kannst du nichts falsch machen. Wir schweifen aber ab. ich wollte noch mal etwas sagen, was ich in der letzten Folge gar nicht geschafft habe anzubringen, aber die Zeit ist großzügig mit mir. Es gibt eine Webinarreihe des Forums Progressive Agrarwende. Das klingt schon mal nicht schlecht, eine Progressive Agrarwende. Also da soll sich was bewegen. Jetzt wird's, das hat ein bisschen Geschmäckle, weil ich kann mir auch vorstellen, dass unter den Hörerinnen und Hörern vielleicht so Leute sind, die zum Beispiel mit Gentechnik ein wenig hadern. Ja, Maja, du meldest dich.
Ja, ich melde mich, weil es ist immer so, wenn sich irgendwas bewegt, ist halt die Frage, in welche Richtung, ne?
Ja.
Also kann halt jetzt auch schön richtig scheiß, heißt das schon wieder, Entschuldigung.
Ja, schlimmer wird's nicht mit dem Explicit, also das ist Gesetz.
Super Explicit.
Ja.
kann halt auch nochmal richtig, richtig kacke werden, wenn die Bedingungen für die Tiere nochmal richtig schön bergab gehen.
Ja. Ja, das wollen wir nicht hoffen, soweit ich das überblicke, also diese Webinarreihe heißt GASB meets PAW. PAW ja. Steht für Progressive Agrarwende und GASB ist die German Association for Synthetic Biology. Also da geht es tatsächlich eher um Gentechnik und ich persönlich bin da nicht so kritisch, was Gentechnik angeht, weil ich sehe schon auch die Chancen, die damit einhergehen. Also Gentechnik ist immer so ein Überbegriff, ne? Also, um das Setting nochmal festzulegen, es geht nicht darum, Kühe gentechnisch zu modifizieren oder so, sondern um Pflanzen. Und das hat schon Risiken, ne? Aber es hat eben auch große Chancen.
Ich finde aber auch tatsächlich, also ich bin da auch nicht so kritisch. Bisher hat es halt noch nichts gebracht.
Hm.
Aber ich weiß nicht, auch Tiere zu modifizieren, muss jeder selber wissen. Aber es könnte tatsächlich, jetzt wieder Talk von Greenhouse Gases, es könnte bei Kühen eine ganze Menge bringen, wenn die halt klar angepasstes Futter haben und so, aber halt auch einfach mal weniger Methan rauspupsen. Hm. Das wäre schon was. Ja, oder einfach weniger Fleisch essen, Leute, ist ja auch was. Ist wirklich was, ne? Das, mein Gott.
Ja. Da muss ich aber einhaken. Ich glaube, Gentechnik hat schon eine ganze Menge bewirkt. Ne? Also wenn du zum Beispiel, wir haben ja heute noch ein tolles Thema in deinen Gartentipps Teil 2. Wenn du mal so an bestimmte Krankheiten denkst, ne, so Mehltau oder sowas, ne, ich glaube, da kann Gentechnik schon einiges reißen. Und wir hatten ja auch schon eine Folge zum Beispiel zum Flächenproblem der Landwirtschaft. Ne? Also der Landwirtschaft geht die Fläche aus. Da ist eine Möglichkeit ja natürlich, die Tierproduktion zu verringern, den Fleischkonsum ein bisschen einzuschränken. Aber eine zweite Möglichkeit ist tatsächlich auch noch was an Ertrag rauszuholen aus der Einzelpflanze. Ich glaube, das kann Gentechnik auch ganz gut reißen. Von daher.
Ich habe mal eine Einschätzung von einem Professor gehört in einer Ausstellung. Der meinte, er ist sich eigentlich irgendwie über keine Zahlen bewusst, die wirklich sagen, dass Gentechnik mehr Menschen ernährt hat.
Mhm.
Also ich glaube, es macht schon was und ich glaube, es steigert den Ertrag. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt weltweit gesehen mehr Menschen bisher ernährt hat. Da bin ich mir aber den Fakten auch nicht klar und gebe gerade nur die Meinung dieses einen Wissenschaftlers wieder. Mhm. Ihr könnt mich da gerne belehren. Aber ja, Gentechnik ist ein schwieriges Thema. Ja,
ja,
ich habe ultra gerade dich vom Thema weggerissen. Entschuldigung.
Nee, das ist ein sehr interessantes Thema und wir können vielleicht alle bei diesem Webinar, das geht los am 25. Mai um 19 Uhr, Links sind wie immer in den Shownotes, mit Frau Professor Dr. Alexandra Maria Klein, die meines Wissens, glaube ich, genau zu solchen Gentechnikfragen forscht. Da können wir uns ja vielleicht alle mal informieren. Finde ich auch mega spannend, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe jetzt auch an der Uni Halle natürlich, da sind die Agrarwissenschaften vertreten und da macht gefühlt jede Professur irgendwas mit Gentechnik im Landwirtschaftsbereich, also im Nutzpflanzensektor. Aber ich bin da zu wenig informiert tatsächlich. Haben wir ja schon oft, ne? Wir sind keine Landwirtschaftsdudes, alle beide.
Ja, eigentlich schade, eigentlich bräuchten wir mal eine Person,
ja,
wir bräuchten, die so richtig schönen agrarwirtschaftlichen Hintergrund hat. Das finde ich richtig geil tatsächlich.
Ja, gut. Ja, das wäre noch so ein Sidekick, ne? Den man hier immer fragen könnte vielleicht oder der vielleicht Lust hat. Wenn du da draußen ja jetzt gerade denkst, so ey, ich würde die beiden gerne mal mit beraten bei Agrarthemen, ja, dann schreib uns doch eine Mail an info@zollkast.de, so einfach ist das.
Gerne auch weiblich. Wir wollen nämlich ein bisschen mehr weibliche Stimme in die Wissenschaft bringen und die Wissenschaftspodcasts sind auch doch sehr männlich dominiert.
Das ist echt so. Das ist überall dunkle Stimmen. Ja. Maja, da will ich auch einen Lichtblick präsentieren. Jetzt kommt hier nicht bezahlte Werbung, ne? Aber weißt du, zwei Frauen, die ein hervorragendes Buch geschrieben haben, sind Franziska Tanneberger und Vera Schröder.
Du hast es schon oft angepriesen.
Ich habe das Buch schon vor Wochen gelesen. Jetzt war aber im Zolltalk, war ich mir immer nicht so sicher, soll ich jetzt nochmal ein Buch vorstellen hin und her, gefällt das den Leuten? Aber jetzt, es muss jetzt einfach raus, es liegt hier schon seit Wochen auf dem Schreibtisch. Franziska Tanneberger ist original Moorforscherin tatsächlich, von der Pike auf hat sie das gelernt. Sie ist aber eher so, ich würde sagen, Ökologin, ne, mit ökologischem Schwerpunkt, aber eine großartige Moorforscherin. Und Vera Schröder ist meines Wissens Journalistin, die hat eben diesen Schreibprozess des Buches noch mit begleitet. Und das Buch heißt Das Moor, ne? Das ist ganz einfach im DTV-Verlag erschienen. Schönes gebundenes Exemplar, auch recht erschwinglich. Und dieses Buch, sage ich dir, das ist erste Sahne. Also egal, ob man jetzt so wie wir sich mit Moor ein bisschen auskennt, ja, wenn du morgen deine Greenhouse-Gas-Klausur schreibst, da hundertprozentig musst du da auch wieder was über die Greenhouse-Gas-Ausgasungen aus Mooren lernen, ne?
Ja.
Oder man hat noch nie irgendwas von Mooren gehört und kann sich darunter nur bestenfalls aus Märchen was vorstellen. Für alle ist dieses Buch wirklich mehr als geeignet, weil es dieses Thema Moor wirklich sehr, sehr schön umreißt, ohne aber zu überfrachten. Ne? Also du hast da Informationen drin. Ich gehe nur mal ganz oberflächlich die Inhaltsangabe durch, von der Natur des Moores beispielsweise, die Weltkarte der Moore, also sie skizziert. Mhm. Was macht denn erstmal ein Moor aus und wie verteilen sich Moore auf der Welt überhaupt? Ne? Das ist schon mal sehr lehrreich. Das ist noch was, wo ich glaube ich am ehesten noch mitgekommen bin, so aus bodenkundlicher Perspektive kann man sich da noch gut was vorstellen. Aber dann geht's los. Kleine Geschichte der Moore in Deutschland. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Zum Beispiel das Emsland, deine Nachbarregion, die Emslandlager kommen da vor. Und auch generell die Kultivierung von Moorflächen in Deutschland, ne, wie radikal die abgelaufen ist, also hochinteressant.
Ja.
Von der Moor zur Klimaforschung, ne, das ist also genau dieses Thema Greenhouse Gases, nasse Moore braucht das Land, Zauberwort Paludikultur, das ist ja auch noch ein spannendes Thema, ne? Also wie kann man
können wir eigentlich auch mal drüber reden.
Auf jeden Fall, das steht schon auf der Liste. Das ist wirklich hochinteressant. Wie kann man also auf Moorflächen, egal ob sie jetzt kultiviert sind oder nicht, ne, also das kann sie auch schön beschreiben, dass eben wir ja oft Landwirtschaft jetzt auf Flächen betreiben, die eigentlich mal oder wo Torfböden drunter sind, ne?
Das ist ganz leer Ostfriesland.
Genau, ne?
Fast alles.
Ja. Und ich wette, ich war jetzt noch nicht in leer Ostfriesland, aber wie siehst du das, wenn man da jetzt auf dem Deich steht und guckt dann auf diese Moorflächen und so, würdest du jetzt nicht davon ausgehen, dass das mal ein Moor war, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das auch nur durch diese ganzen Kartenserver in Niedersachsen rausgefunden, dass es halt alles ehemalige Moorböden sind, die halt jetzt einfach als Grazingland, als Grasland benutzt werden
für
die Milchkühe.
Ja, ne, das sagt sie auch eben. Das sieht man von außen heute nicht mehr. Es gibt so Flächen, die halt wieder vernässt werden gerade. Die kriegen so ein bisschen diesen urigen Charakter in Anführungszeichen wieder, ne? Und aber was ich schön finde an diesem Buch ist, das ist eine Realistin, glaube ich, Franziska Tanneberger. Das ist also auch keine Person, die irgendwie von Wiedervernässungsfantasien schwadroniert, sondern die geht auch zum Beispiel zu den Landwirtinnen und Landwirten hin und spricht mit denen, ne, und zeigt ihnen die Vorzüge und diskutiert auch viel mit diesen Leuten, ne, und die sagt eben auch, wir müssen in Zukunft, wird es nicht mehr diese Urlandschaften geben. Also davon muss man sich einfach auch mal, auch als Moorforscherin muss man sich davon lösen, aber einen Mittelweg zu finden, ne?
Aber das heißt ja nicht, dass es die gar nicht mehr geben muss. Es gibt ja immer noch Naturschutzgebiete und an denen darfst du ja einfach nichts machen. Also ja, da wird es diese Landschaft noch geben.
Ja.
Aber ja, also einfach um nochmal die Dringlichkeit zu unterstreichen, sobald Moore in irgendeiner Weise mit Sauerstoff in Verbindung kommen, stoßen die halt Unmengen CO2 aus. CO2 ist Kacke. Das wollen wir alles nicht. Ist viel länger in der Atmosphäre als Methan, was sie ja sowieso natürlich schon ausstoßen. Das, was natürlich ausgestoßen wird von Wetlands und von Mooren und so, damit kommt der Planet klar, aber wir wollen kein zusätzliches CO2 und deswegen müssen die ganzen Moore wieder vernässt werden. Das will ich noch eben einmal dazu sagen.
Ich sehe schon, Maya, die Klausur, die wirst du morgen rocken. Das war ja jetzt die beste Vorbereitung, die man hätte kriegen können. Nee, und genau wie du sagst, naja, klar wird es Naturschutzgebiete geben, ne, aber die Fehlvorstellung auch hier wieder ist zum Beispiel von Landwirtinnen und Landwirten, die jetzt Land haben auf so entwässerten Moorflächen, ne, wo der Boden also jedes Jahr schön weggeatmet wird von den Bodenorganismen, massig CO2 emittiert. Da stellen sich die Landwirtinnen und Landwirte häufig vor, dass bei einer Wiedervernässung dann entsteht halt so ein Sumpf auf einmal, ne, und auf dem kannst du nichts mehr machen. Aber das ist eben nicht, wie es läuft, sondern das heißt einfach nur, dass du den Grundwasserspiegel möglichst nah an die Bodenoberfläche wieder ansteigen lässt, ne, und dann zum Beispiel Paludikultur auf diesen Flächen betreibst, ne. Und das hat die positiven Effekte, also hier sind wir jetzt schon deep im Buch drin, aber interessant ist es trotzdem, das hat eben die positiven Effekte, dass du den Boden weiterhin landwirtschaftlich nutzen kannst. Du kannst also damit auch Geld verdienen. Und es wird trotzdem, es wird einmal die CO2-Emissionen gestoppt, ne? Und in der Klimagasbilanz sind diese Böden dann wieder neutral. Und das ist ja das, genau, was man haben will, ne?
Man muss aber dazu sagen, dass wir beide sehr starke Theoretiker sind. Und da überhaupt gar keine Erfahrung in der Praxis haben. Also falls es wieder irgendwelche Hater kommt, können wir nichts für. Wir haben das nicht gelernt.
Ne, kommt ruhig, ihr Hater. Kommt ruhig. Ich habe hier wieder Vernässungsfantasien.
Nee. Das ist geil. Es kommt immer noch über dieses
ja.
Wort. Das ist so geil geworden, Christoph.
Ja.
Ich finde so gut.
Ihr mit euren Wiedervernässungen. Aber jetzt hat er ja wenigstens einen Grund. Jetzt haben wir wirklich das erste Mal über Moor-Wiedervernässung gesprochen im Rahmen dieser Buchvorstellung. Also Fazit würde ich sagen, dieses Buch empfehle ich ausdrücklich, ohne dass ich dafür irgendwie Knete kriege oder so. Es ist ein sehr schönes Buch, liest sich hervorragend runter und die beiden haben da großartige Arbeit geleistet, glaube ich, auch für die Moore weltweit. Wenn man dieses Buch gelesen hat, weiß man, glaube ich, Moore als Landschaftsformen besser zu schätzen. Und was könnte man da Besseres zu sagen?
Toll.
So. Jetzt einmal das und ach so, und was sie auch beschreibt in dem Buch, jetzt spanne ich nochmal den Bogen zum letzten Vorgesprächspunkt, Maya, und dann legst du gleich los und erklärst uns mal die Kartoffel. Sie umreißt auch, wie Moorforschung eigentlich funktioniert, also wie man diese Greenhouse Gases tatsächlich messen kann. Das ist auch dort beschrieben. Und apropos, Maya, wenn die Hörerinnen und Hörer diese Folge hören, ist ja dann Sonntag und dann müsste man sich quasi einen Tag zurückerinnern. Am 20. Mai ist der Welttag des Messens. Der Welttag des Messens, auch Weltmetrologietag genannt. Jetzt hätte ich mein Glöckchen gebrauchen können. Das erste Maya-Augenrollen war gerade zu sehen. Es war ein schöner Moment. Es ist soweit.
Ich bin einfach die schlechteste Naturwissenschaftlerin, die es gibt. Ich glaube, es ist
Sag doch sowas nicht. Aber egal, man muss auch keine gute Naturwissenschaftlerin sein, was ich dir nicht unterstelle. Aber selbst wenn es so wäre, muss man nicht gut sein, um einfach das Messen auch mal zu würdigen. Du kannst in der Küche nichts machen, ohne zu messen. Du kannst im Haushalt nichts machen, du kannst kein Auto fahren, ne? Also wir müssen alle in unserem täglichen Leben messen und deswegen ist es so schön, dass es diesen Welttag des Messens jedes Jahr am 20. Mai gibt, werde ich hundertprozentig nächstes Jahr auch wieder drauf eingehen. Und das kann man einfach mal würdigen. Und was noch besonderer ist, dass 2023 dieser Tag unter dem Titel Measurements Supporting the Global Food System steht.
Ah,
ja,
cool.
Das heißt, hier geht's nochmal speziell um Messungen, die eben, was weiß ich, die Nahrungsversorgung, die Nahrungsproduktion nochmal etwas erleichtern. Ja, Das ist ganz wichtig. Und ich möchte jetzt zum Anlass dieses Tages, Maja, eine Sache wiederholen hier, die brauchst du hundertprozentig morgen auch in deiner Klausur und die muss einfach, wie sagt man bei uns so schön, das muss nachts um 3, wenn ich dich wecke, wie aus der Pistole geschossen kommen.
Jetzt sind bitte keine Einheiten.
Es sind die 7 SI-Basiseinheiten.
Wer?
Die 7 SI-Basiseinheiten, das kommt von Système International, also das ist mal so eine französische Kommission gewesen, die diese 7 Einheiten festgelegt hat. Und aus diesen 7 Basiseinheiten kannst du alle anderen physikalischen Einheiten herleiten. Das ist ihr Hintergrund. Ich könnte jetzt noch drüber sprechen, wie man die definiert. Die musst du nämlich immer an fundamentalen Naturkonstanten definieren, aber das lassen wir an der Stelle mal weg. Aber die 7 SI-Basiseinheiten. Maja macht jetzt schon eine Geste quasi für die Länge. Ja, die Länge in Meter, das ist also mal die erste. Maja macht die Geste für Masse, ja, das ist also die zweite, gemessen in Kilogramm natürlich. Habe ich mal einen interessanten Vortrag von einem Physik-Nobelpreisträger gehört, der erklärt hat, wie an seiner Nobelpreisforschung quasi das Kilogramm neu definiert wurde. Hochspannend. Die dritte ist ganz essentiell, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Podcast-Folge, ich habe immer so ein Auge drauf, wie lang wir quasi schon sind, ne? Und das könnte ich nicht haben, wenn wir nicht die Zeit als dritte SI-Basiseinheit hätten, ne? In Kilogramm. So, das sind die drei, wo, glaube ich, die meisten noch gut mit zurechtkommen. Und jetzt wird's ein bisschen tricky. Hast du eine Vermutung, wie es weitergeht?
Nee.
Maja ist
hochspannend. Hochspannend.
Maja ist getiltet. Man braucht auf jeden Fall noch die Temperatur, ne? Gemessen in Kelvin. Die ist vielleicht auch noch einfach. Dann kommt's im Physikunterricht häufig mal zur Elektrizitätslehre. Da brauchst du also auch noch irgendeine elektrische Größe. Kannst du dir vorstellen, welche das ist? Leider nicht. Es wäre schön.
Ja. Gibt es da den Widerstand noch?
Nee.
Aber das leitet sich ja ab. Und dann gibt es da bestimmt...
Richtig, die Stromstärke.
Volt.
Das wäre die Spannung tatsächlich. Die Spannung ist auch abgeleitet. Aber unter anderem aus der elektrischen Stromstärke. Ja, da hätten wir dann quasi die... da hätten wir dann quasi
das
die 5.
Das sind nicht genauso viel wie der Mars.
Ja, genau. Ich habe mir das schon gedacht. Aber Maja, wir müssen da jetzt durch. Ich sag euch die verbliebenen 2 noch. Wir müssen dann in die Chemie gehen. Die Stoffmenge in Mol ist die Nummer 6.
Ja,
ne?
Ja. Ja.
Das ist also eine fest definierte Teilchenanzahl. Das ist, glaube ich,
hätte
eine
man
der Größen.
Kommen können.
Genau.
6,0 irgendwas.
Genau, das ist über die Avogadro-Konstante dann definiert. Das ist, glaube ich, das würde jetzt zu weit führen. Aber die 7. Da kommt niemand drauf. Mit der habe ich persönlich auch noch nie gerechnet. Das ist die Lichtstärke in Candela. Ne? Also das hat was mit der Lichtintensität quasi zu tun.
Heißt deswegen Kalcha Candela?
Nein, Maja, das ich hoffe es nicht, dass sich dieser Mensch im Physikunterricht seinen Künstlernamen gegeben hat. Aber
das war mein Input dazu.
Ja, das sind die 7 SI-Basiseinheiten, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ohne die könnten wir natürlich auch in den bodenkundlichen Fächern überhaupt nichts machen. Deswegen nochmal Länge, Masse, Zeit, elektrische Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge und Lichtstärke. Das muss nachts um 3 wie aus der Pistole geschossen kommen. Maja, ich freue mich schon auf die nächste Nacht, wenn ich dich, wenn ich dich anrufe und dich frage. Genau, das wollte ich einfach nur nochmal würdigen. Und vor allem, man muss ja dazu sagen, was es für einen Aufwand gebraucht hat, bis die Menschheit diese Einheiten auch international festgelegt hat. Das ist ja eigentlich die Leistung dahinter. Jetzt nicht da irgendwelche Meter und Kilogramms hinzuschreiben und diese Einheiten zu benennen, sondern auch exakt festzulegen, wie schwer ist denn eigentlich ein Kilogramm oder wie lang ist ein Meter, ne?
Ich wollte gerade sagen, geh mal in die UK oder in die USA, da ist aber gar nichts festgelegt oder da rechnen die immer noch in Füßen.
Ja, tatsächlich, aber ich glaube, in den naturwissenschaftlichen Fächern ist das mittlerweile mehr oder weniger einheitlich festgelegt.
Das ist auch Schwachsinn.
Ja, weil sonst könntest du ja nicht publizieren, ne? Wenn du da jedes Mal ein englisches Fuß und ein US-amerikanisches Fuß dann noch berücksichtigen müsstest bei Längenangaben oder so, das wäre nicht möglich. Aber es ist eine große Leistung der Menschheit, dass wir irgendwann mal auf den Mond geflogen sind und so und dass wir den Mars jetzt auch mit Rovern befahren können. Und auch eine der großen Menschheitsleistungen ist eben, dass man sich auf so ein 7-Einheiten-System geeinigt hat.
Ich habe sofort gegähnt, als du den Mond erwähnt hast.
Ja.
Das ist unfassbar, was das für mich macht, das Thema. Ich bin jetzt schon wieder, ich könnte mich schon wieder hinlegen.
Es war unbeschreiblich, dieses zu sehen, Maya. Aber jetzt hast du gewonnen, jetzt hast du mich müde gemacht mit den 7 SI-Basiseinheiten. Du musst mich ja einfach nur gewähren lassen, ja, dann werde ich irgendwann müde.
Und ich auch, das ist ja das Problem.
Ja, aber du wirst jetzt wieder wach, weil ich überlasse dir mal das Feld. Du wirst uns jetzt unter anderem was über die Kartoffel erzählen, aber du hast aber ja immer noch so ein schönes Thema vorab vorbereitet. Ich bin wirklich hochgespannt. Mayas Gartentipps Teil 2. Action.
Yes, hello. Ja, ich hatte ja irgendwann mal vor ewig vielen Folgen gesagt, dass ich mal so ein bisschen Gartenzeug machen möchte. Und hatte ja das letzte Mal über die Tomate geredet und dachte mir mal, wir machen was aus der gleichen Familie wieder. Und ich hatte ja auch schon ein bisschen Hints gegeben, vor allem mit dem Pilz, dem Phytophthora infestans und so, der da die Tomate befallen kann. Und hab da auch über die Great Famine geredet, glaube ich. Genau, und deswegen geht's heute ein bisschen um die Kartoffel. Aber vorher sollen wir uns noch ein bisschen um Urban Gardening generell kümmern. Ich habe ja gesagt, ich mache da vorher mal so einen kleinen Blog und rede ein bisschen über das Gärtnern generell. Und mir ist diesmal was ins Auge gesprungen, was ich eigentlich schon immer mal selbst machen wollte. Und ich habe aber leider keinen Balkon und deswegen geht es nicht. Aber ich glaube, ihr habt alle schon mal ein bisschen was von Wurmkisten gehört. Es gibt verschiedene Anbieter, die auch herstellen, wo man die einfach kaufen kann. Man kann sie auch selbst bauen. Aber das Prinzip ist eigentlich ganz cool. Man hat Abfall, also normalen Kompost, so Küchenabfallgezeugs. Und das schmeißt man in eine Kiste rein. Und unten sind Würmer, oder in der gleichen Schublade sind Würmer, und die zersetzen das. Das ist das Grundprinzip. Das heißt, durch Würmer hat man am Ende geilen Humus. So, hast du davon auch schon was gehört, Christoph?
Nicht nur was gehört. Ich hatte eine Phase in meinem Leben vor etwa 2 Jahren, da habe ich mich so intensiv mit Wurmkisten beschäftigt, dass das ist nicht zu beschreiben.
Ach krass, ja, okay, dann hätte ich ja gar nicht vorbereiten müssen.
Ich kann dir alles erzählen, was man über Wurmkisten wissen muss. Weil die Vorteile, die eine Wurmkiste hat, sind dreierlei letztlich. Das ist erstens, genau wie du gesagt hast, ne, die Würmer, die schnurpseln eure Küchenabfälle weg und koten dann die sogenannte Wurmlosung aus, die zu einem hervorragenden Festnährsubstrat für Blumenkästen wird. Das genau. Zweite ist der sogenannte Wurmtee, den man quasi unter der Apparatur auffangen kann und der in einem Verhältnis von ziemlich genau 1:50 einen hervorragenden Flüssigdünger noch gibt. Und das Dritte ist, jeder und jeder hat diesen einen Onkel, der zum Beispiel angeln geht oder so, ne? Und die Würmer vermehren sich also auch noch. Das heißt, man kann auch die Würmer entnehmen und beispielsweise für Anglerinnen und Angler zur Verfügung stellen. Und das sind die großen drei. Du kannst tatsächlich noch die Abfallbeseitigung als Viertes mit dazu nehmen, weil diese Würmer kompostieren ja nicht nur die klassischen, wir sprechen nachher nur über die Kartoffel, also die Kartoffelschale oder so, ne? Sondern du kannst zum Beispiel auch chlorfrei gebleichtes Küchenkrepp dort reingeben, du kannst die mit Pappe füttern, ne, wenn die nicht mit Zusatzstoffen versetzt ist. Du musst das halt immer nur schön feucht halten, alles, ne? Und dann machen das die Würmer. Und das ist ein auch Zitronenschale, also die fressen sogar Zitronenschale und Kaffeesatz und alles, was du dir vorstellen kannst, wird von diesen Würmern zersetzt. Ne? Und jetzt, ich korrigiere mich, das sind die großen 4 Vorteile der Wurmkiste.
Gut, also machen wir weiter. Das Thema hat Christoph jetzt an sich gerissen. Ich beschreibe noch mal kurz den Aufbau. Also man hat halt oben so einen Deckel, da sollte man auch für die Lüftung sorgen, damit die kleinen Würmer dies auch essen können. Dann gibt's eigentlich so 2 bis 3 Kisten. Und in die oberste Kiste, also die unterm Deckel, könnt ihr einfach euren Abfall reinwerfen. Und ihr braucht halt so eine Art Bedding. Also das ist das, was Christoph gerade angesprochen hat mit der Pappe oder so. Man kann tatsächlich auch ein paar andere Materialien nehmen. Man könnte tatsächlich schon Kompost nehmen. Es hat den Vorteil, dass da schon Mikroorganismen drin sind, aber trotzdem, also dann sippt das ja trotzdem durch, ist nicht so cool. Was man auch machen kann, ist wie Pferdemist zu benutzen, Kokoswolle oder Stroh. Genau, dann hast du halt die oberste Kiste, darunter ist die zweite Kiste, das heißt alles, was die Würmer ließ durchfressen, was halt dann schon zersetzt wurde, fällt in die zweite Kiste und diese zweite Kiste oder halt dann auch dritte Kiste ist dann der Kompost, also das ist das fertige Substrat, was ja Christoph gerade erwähnt hat für Blumenkübel.
Das wäre die Vertikalbauweise tatsächlich.
Ich bin noch nicht fertig. Oh, unten kann man dann... Boah, gehst du mir gerade auf den Sack. Unten hätte ich das gewusst, ey. Ich hätte es ja niemals genommen, das Thema. Ist ja super scheiße. Unten kann man dann diesen Wurmtee halt dann immer schön abzapfen und damit halt dann düngen. Ich habe euch auch noch mal ein bisschen Paper durchgelesen. Und zwar können Nematoden wahrscheinlich Fliegenlarven, vor allem Trauermücken, töten. Das ist gut, weil Trauermücken mögen wir nicht. Das sind die, die auf alle Monsteras gehen. Ich habe damit ein Riesenproblem. Ich hasse diese Viecher, die sind mein persönlicher Feind. Wir können auch die Lebensqualität von den Regenwürmern verbessern. Das ist in einem Paper von Galsenska et al. Ich hau das alles unten einmal in die Folgenbeschreibung. Zudem kann aus dem Mix von Pferdemist und Regenwürmern ein sehr guter biologischer Dünger entstehen. Das heißt, auch deswegen vorne als Bedding Pferdemist verwenden. Ist sehr cool. Man kann Pferdemist halt auch genauso wie Rinderdung in so Packungen kaufen. Wie heißt es? Nicht Supermarkt, sondern im Gartenbaucenter. Tatsächlich werden auch Heavy Metals reduziert. Also Heavy Metals ist ja immer so ein Begriff, ne, ist ein bisschen scheiße definiert, also ein bisschen, ne. Aber es sind halt eigentlich, ja, metallähnliche Sachen, die sich irgendwie absetzen und in geringer Konzentration eigentlich immer in der Umwelt sind, aber ein bisschen schädlich sind. Genau, und die können tatsächlich reduziert werden in dem Abfall durch die Regenwürmeraktivität. So, und jetzt guckt Christoph mich schon die ganze Zeit so an. Los.
Ach so, darf ich. Ja, das ist hervorragend erklärt, Maya. Genauso ist es. Genauso. Ich hatte vor, ich muss es mal kurz aufklären. Ich hatte vor, ja, das ist ziemlich genau 2 Jahren, vielleicht 2,5, in den Wintermonaten hatte ich mal so eine Eingebung und habe mich halt wirklich da eingegraben, ne? Das ist jetzt wirklich ein Zufall, dass du dir dieses Thema ausgewählt hast. Aber ich möchte gern noch ergänzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Wurmkisten quasi zu konstruieren. Man kann die quasi fertig gebaut kaufen. Unter anderem ein österreichischer Anbieter. Das ist der größte Wurmkiste.at, müsste das sein.
Die bieten übrigens auch eine Masterarbeit gerade an der BOKU an und wollen die Wurmkiste ein bisschen in Wien integrieren.
Ja.
Also für Leute von der BOKU einmal im Hofcafé gucken.
Ja, das ist tatsächlich auch sehr sinnvoll. Die haben eine Wurmkiste, die würde ich als Einkammersystem bezeichnen. Das ist also eine Wurmkiste, die kann man auch sehr gut in seine Möbel integrieren, weil die zum Beispiel eine Rolle unten drunter hat. Man kann die als Sitzgelegenheit nutzen. Das wäre also dieses Einkammersystem. Das Einkammersystem hat allerdings den Nachteil, dass wenn man jetzt dieses Festsubstrat gewinnen will, musst du wirklich einmal komplett durchsieben, ne? Also du musst dann die verbliebenen Würmer von diesem Festsubstrat trennen. Das ist was sie marketingtechnisch, glaube ich, noch nicht so gut aufgegriffen haben. Aber bei Wurmkiste.at kann man sich über so gängige Fehlvorstellungen zur Wurmkiste sehr, sehr gut informieren. Zum Beispiel ist ja eine häufige Frage, ob die stinkt, ne, die Wurmkiste. Mhm. Und da muss man ganz einfach auch aus bodenkundlicher Sicht sagen, wenn diese Würmer ordentlich arbeiten und wenn man die jetzt nicht, du hast ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel unter Luftabschluss ersticken lässt und so, dann fault da auch nichts, weil die Würmer kommen der natürlichen Fäulnis, der Zersetzung durch Schimmelpilze beispielsweise, ne, kommen die zuvor, ne, und diese Wurmkiste stinkt einfach nicht. Die hat halt einen Erdgeruch, aber das ist kein Gestank meines Empfindens nach. So, das ist also die erste Bauart. Das Einkammersystem. Und dann gibt es noch sogenannte Mehrkammersysteme, die man halt in der Horizontal- und der Vertikalbauweise anlegen kann. Die Kompostwürmer, muss man dazu wissen, leben meistens in den obersten Zentimetern des Bodens, ne? Und das kann man klug ausnutzen durch eine kluge Bauweise, indem man zum Beispiel diese Wurmkisten, das hast du vorhin auch schon erklärt, vertikal übereinander stellt, ne? Und dann würden die quasi, du setzt ein Ausgangssubstrat an mit einer Wurmkiste, ne? Das lässt sich sehr gut mit ausgedienten Schubladen machen beispielsweise. Und füllst diese Schublade oder diese Etage quasi bis nach oben voll und dann kommt die nächste Schublade oben drauf und dazwischen als Trennschicht ist zum Beispiel ein Karnickeldraht oder so. Und dann befüllst du die obere Schublade und die krauchen sozusagen durch den Karnickeldraht nach oben. Das ist das Vertikalsystem und das gibt's auch entsprechend nochmal horizontal, da macht man das halt mit verschiedenen Kammern. Und jetzt habe ich alles rausgelassen, was ich wusste zu Wurmkisten, Maya.
Also, kommen wir jetzt zum Thema. Wir behandeln heute die Kartoffel, lateinisch Solanum tuberosum. Und zwar, genau, Familie der Solanaceae, genau wie die Tomate und die Paprika und die Aubergine. Die Kartoffel ist eine Tuber, also Tuberosum, da der Name Tuber bedeutet Knolle. Die ist keine Wurzel. Das ist ganz wichtig. Wurzeln sind Möhren. Da seht ihr auch noch so, wenn ihr so eine Biomöhre habt, dann seht ihr noch so ganz kleine, feine Härchen, die dann auch manchmal so abgehen. Oder wenn ihr schon mal Möhren geerntet habt. Das sind diese Wurzelhärchen, die an einer sehr verdickten Wurzel sind. Das ist eigentlich eine Möhre, eine modifizierte Wurzel. Eine Knolle hingegen speichert einfach nur sehr viele Nährstoffe, beziehungsweise eigentlich sehr viel Kohlenhydrate, als Speicher für die Pflanze. Und die Kartoffeln haben wir halt auch so modifiziert, dass dieses Speicherorgan ganz groß ist und die Pflanze, also die Bio, die above ground, die überm Boden, die Biomasse, dass die eigentlich wirklich eher kleiner ist. Das ist eigentlich nur Modifizierung, die wir selbst geschafft haben. Genau, noch ein kurzes Ding zur Möhre. Man sieht ja auch manchmal, nicht so in Supermärkten, aber auch in Bioläden sieht man manchmal so Möhren, die so ein bisschen schief und krumm sind. Wenn man mal selbst Möhren anbaut, dann sieht man, dass eigentlich jede Möhre so schief und krumm ist. Also die allerwenigsten sind einfach gerade nach unten, wie man das irgendwie kennt, sondern die sind eigentlich häufig auch zweigeteilt oder haben irgendwelche komischen Verwurzelungen, dass die sich umeinander drehen oder so. Aber eigentlich ganz cool. Möhren sind cool. Gut, zurück zur Kartoffel. Wie kam die Kartoffel nach Deutschland? Eigentlich kommt sie aus Südamerika, das wissen wir alle. Wie kam sie nach Deutschland, Christoph?
Na, natürlich über die Schiffe, Maya.
Ja, ich meine aber eine Person, die da wichtig ist.
Es muss irgendein Spanier gewesen sein. Also, ach so, du meinst nach Deutschland. Ja, das war natürlich Friedrich II.
So.
Ist ja klar. Genannt der Große, ne, oder auch der Kartoffelkönig.
Genau. Genau. So kommen wir zum Boden. Wir sind immer noch im Boden-Podcast, obwohl wir sehr wenig über Boden reden. Wie muss der Boden für die Kartoffel sein, Christoph?
Oh, da hast du mich jetzt tatsächlich kalt erwischt. Habe ich überhaupt keine Ahnung.
Okay, erstmal locker. Ne? Das ist ja schon mal was. Man sollte, klar, Landwirtschaft pflügt jetzt wieder. Bearbeitet den Boden. Also wenn ihr jetzt einen Garten habt, aber mal ein bisschen locker bearbeiten. Easy peasy. Genau, dann natürlich keine Staunässe, weil das mögen die nicht. Das haben wir letzte Folge gelernt. Wenn es zu nass ist, kommen alle möglichen Pilze, weil diese Familie ist jetzt nicht eine der unempfindlichsten. Also das ist ein bisschen, alles ein bisschen zicken.
Die Nachtschatten, ne? Das,
richtig.
Das ist schon erzählt, ja, das stimmt.
Der Boden müsste sehr nährstoffreich sein. Weißt du, warum das ist, Christoph?
Nö, hat das was mit der Eigenschaft als Speicherorgan zu tun, vielleicht?
Genau, also man kann tatsächlich, oder es wird bei Gärtnern, das ist tatsächlich nicht ganz wissenschaftlich, aber wenn man Gärtner hat, wird das ein bisschen eingeteilt in Starkzehrer, Mediumzehrer und Geringzehrer oder so. Und die Kartoffel ist definitiv ein Starkzehrer.
Aha.
Das bedeutet, die Kartoffel nimmt ganz viel Mineralien auf, hat also ganz viel Elemente, hat einen sehr hohen Bedarf. Und deswegen ist es auch so ein bisschen das Ding, deswegen und wegen anderer Sachen, über die wir gleich noch reden, ist es ein bisschen das Ding, dass man eine Kartoffel nur alle 5 Jahre am gleichen Ort anbauen sollte.
So Rotationsprinzip dann sozusagen, ne?
Genau, ja. Mhm. Also bloß kein Kartoffelfeld machen oder jedes Jahr Kartoffeln anbauen. Das merkt ihr auch sehr schnell im Ertrag. Das wird nicht funktionieren. Und ihr habt alle möglichen Krankheiten da drin, aber da reden wir nachher noch drüber. Genau, deswegen da Starkzehrer, was halt dann gut wäre, wären irgendwelche Crop Rotations, wie du gerade schon gesagt hast. Da natürlich einmal den Fruchtwechsel, aber die Kulturfolge ist da auch sehr wichtig. Weißt du, was das bedeutet, Christoph?
Ja, das ist doch eigentlich nur die Reihenfolge, in der halt bestimmte Nutzpflanzenarten dann angebaut werden, oder? Oder ist es die räumliche Anordnung?
Ich muss eben einmal gucken, was ich aufgeschrieben habe. Nee, also eigentlich ist es wie eine Fruchtfolge, nur es ist wichtig, dass es nicht die gleiche Familie ist.
Hm.
Und dass es halt immer so ein Wechsel ist zwischen Starkzehre, Geringzehre oder so Mittelzehre.
Ja.
Das ist da halt das Wichtige.
Mhm.
Genau, also wenn man jetzt Kartoffeln anbaut, sollte man danach keine Brassicaceae anbauen. Brassicaceen sind zum Beispiel die ganzen Kohlarten oder Raps oder so, das sind alles Brassicaceen. Die sind Kreuzblütler, ne? Asteracea, ja.
Ja.
Genau, so ein was Leichteres. Düngen am besten mit Kompost. Meine Oma hat zum Beispiel immer Kartoffeln und Kürbis auf dem Kompost angebaut, also auf dem früheren Kompost. Da gab es immer so einen Misthaufen, weil Bauernhof. Und ich dachte, da wird dann eben keiner Stroh und alles Mögliche, ab und zu mal ein Autoreifen. Und dann wurden da wohl Kartoffeln... Ich habe nur auf den Blick gewartet.
Ja.
Meine Oma hat natürlich keine Autoreifen auf den Mist gehauen.
Ich würde schon sagen, Meyers Oma hätte sowas niemals getan. So,
Meine Oma ist nicht ein. Eine perfekte Gärtnerin tatsächlich. Extrem gut. Auf jeden Fall Kartoffeln und Kürbis auf dem Kompost, weil es da extrem nährstoffreich ist und du damit halt nicht deinen schönen Gartenboden kaputt machst. Das ist tatsächlich smart. Ich dachte mir so, ja, das ist irgendwie klar. Oma hat wieder recht.
Das ist halt Erfahrung, Maya, ne?
Ja, genau.
Jahrzehntelange Erfahrung, da kommst du nicht gegen an.
Ja, tatsächlich. Ja, ich finde sowas richtig, ich finde es richtig cool, sowas.
Ja.
Dann haben wir ja letzte Folge schon gelernt, good old Brennnesseljauche. Immer wieder super. Einfach Brennnessel nehmen, zwei Hände voll, in Eimer mit Wasser, großen Eimer mit Wasser, 3 Wochen zugedeckt stehen lassen. Super Dünger. Und was wir jetzt noch gelernt haben, wenn ihr eine Wurmkiste habt, good old Wurmtee, auch ganz toll. Einfach Wurmtee drüber kippen. Hat auch ganz, ganz, ganz viele Nährstoffe.
Ja, falls ihr da noch Fragen habt, schreibt mir gerne Mail an info@zeughast.de dann.
Genau, wir hatten ja gerade den Begriff der Kulturfolge. Jetzt kommt die Mischkultur. Das ist halt das Räumliche, dass man halt nicht... Tomaten mit Kartoffeln anbauen kann. Das hatten wir letzte Woche schon, weil dann wieder Krankheiten, Phytophthora infestans, bla 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 bla. Das hatten wir alles letzte Folge, könnt ihr nachlesen. Also keine Tomaten, keine Paprika, keine Aubergine daneben anbauen. Was wäre aber gut neben Kartoffeln, wenn wir sagen, dass sie Starkzehrer sind?
Na, natürlich Leguminosen.
So.
Ist doch vollkommen klar. Also das muss ich mir gerade aufschreiben. Wir haben jetzt den Zeughastgarten, in dem ich neulich schon zugange war. Da habe ich einen Tag verbracht, dort dutzende Paprikapflanzen aufzubringen. Da habe ich mir sofort notiert, dass dort in der Nachbarschaft keine Kartoffeln hin dürfen. Maja, das ist für mich sehr lehrreich.
Sehr gut. Was machen Leguminosen? Leguminosen nehmen Stickstoff auf im All. Eigentlich machen sie ihn mobil in der Rhizosphäre. So, und jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlicher. Leguminosen haben Leghämoglobin. Dieses Leghämoglobin kann man ein bisschen vergleichen mit unserem Blut. Das hat ja auch sehr viel Eisen. Und dieses Eisen transportiert halt Oxygen, Sauerstoff. Ja, meine Notizen sind in Denglisch, es ist ein bisschen schwierig. Und das hält eigentlich, also dieses Leghämoglobin hält den Sauerstoff von den Bakterien fern, die Stickstoff fixieren. Also es gibt sowas wie die biologische Stickstofffixierung, in Englisch BNF, Biological Nitrogen Fixation. Und das passiert viel und bei Leguminosen passiert das noch viel mehr, weil die halt dieses Leghämoglobin haben und schönen Sauerstoff von diesen Bakterien weghalten, die ganz, ganz, ganz strikt anaerob sind. Das heißt, die arbeiten ohne Sauerstoff. Soweit alles gut, Christoph?
Ja, das ist hochinteressant.
Super. Das heißt, N2 aus der Atmosphäre, also Stickstoff, Stickstoffgas, wird aufgenommen von diesen Bakterien. Und dann ja, hast du Stickstoff. Das ist erstmal ist es so das. Du hast dann Stickstoff im Boden. In Form von Nitrat.
Nitrat, genau.
Genau. Und es ist ein Ding, dass die Leguminosen mehr fixieren, beziehungsweise diese Bakterien fixieren mehr Stickstoff, wenn weniger Nitrat im Boden ist.
Klar.
Weil dann halt einfach der Gradient höher ist.
Ja.
Das bedeutet, wenn man diese Leguminosen direkt mit Kartoffeln anbaut, dann kann die Kartoffel zieht sich die ganze Zeit Nitrat, denkt sich die ganze Zeit, boah, geil, ich habe hier richtig Nährstoff, super. Und die Leguminose denkt sich, uff, hier ist ja nichts im Boden. Ich oder die Bakterien, die in der Symbiose mit den Leguminosen sind, die denken sich, moin, hier ist nichts im Boden, ich muss ja richtig viel fixieren. Hier ist ja gar nichts. So, und das ist natürlich ein super Zusammenspiel, was man sich da ein bisschen zunutze machen kann. Also, man könnte jetzt hier an dem Punkt nochmal zu den Mykorrhiza reden. Mykorrhiza sind eigentlich Symbiosen zwischen einer Pflanze und Pilzen im Boden. Ganz speziell kann man da über die AM, Arboriscal Mykorrhiza reden. Das sind so ein bisschen die häufigsten und ganz super toll. Die Mykorrhiza, an denen ist halt spannend, dass eigentlich jede Pflanze das hat, außer ein paar Lupinen haben es nicht und ein paar Brassicaceen und ein paar andere Pflanzen auch. Und das ist halt eine andere Art, wie nochmal Nährstoffe fixiert werden können. Aber da reden wir einfach, glaube ich, mal drüber, wenn wir über die Brassicaceen reden. Weil die sind ja die Ausnahme. Oder kann man einmal erklären, was sonst so passiert? Und dann erklären wir das einmal ganz schön im Detail.
Die Mykorrhiza hat eigentlich auch mal eine eigene Folge verdient. Das ist ja wirklich auch spannend, schon, was da abgeht, ey.
Eigentlich sollten wir da mal eine ganze Lehrbuchfolge drüber machen. Oder sogar eine Soil Talk Folge.
Ja.
Ist schon cool eigentlich. Genau, ich habe aber gedacht, wir reden einfach mal kurz über den Microbial Loop im Boden. Also eigentlich das, wie so Nährstoffe überhaupt zersetzt werden. Und zwar, man hat organisches Material und dieses organische Material wird von Bakterien zersetzt. Dadurch haben die dann mehr Stickstoff in sich, weil die ja das Ganze gegessen haben. Man muss dazu auch sagen, das organische Material, das ist der Prozess der Ammonifizierung. Also man hat organisches Material und das wird mineralisiert. Und dann ist es da schön als organischer Stickstoff in den ganzen Bakterien.
In Form von Aminosäuren.
Genau.
Beispielsweise. Ja.
Diese Bakterien werden dann wieder von der Mikrofauna gefressen. Das heißt, da haben wir so einen kleinen Aspekt von einem Food Web drin. Und die scheiden dann Ammonium aus und das Ammonium wird von der Pflanze aufgenommen. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht, aber das ist so im Grunde das, wie das passiert. Das muss man sich auf ganz vielen Ebenen vorstellen, weil die können dann auch wieder von Makrofauna gefressen werden und bla 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 bla. Aber vereinfacht ist es so das, was passiert. Und genau dadurch ist halt auch Ammonium im Boden und das kann die Pflanze auch aufnehmen. Aber wir haben ja gerade über die Leguminosen geredet, da ist es halt besonders spannend, dass es halt diese die Symbiose mit den Bakterien gibt und die Biological Nitrogen Fixation, wodurch dann die Kartoffeln mehr Nitrat haben. Christoph nickt ganz schön, er ist zufrieden.
Und er lächelte fein.
Weiter geht's im Boden. Ich habe ja schon gesagt, Staunässe nicht so gut, wegen Krankheiten, Schimmel, alles Mögliche. Wir wollen nicht, dass unsere Kartoffel verrottet. Ernten kann man von Ende Juni bis Oktober, je nachdem, wann man das halt aussieht. Man kann die mulchen oder so ein bisschen hacken, damit der Boden locker bleibt. Das ist vor allem wichtig für die Mikroorganismen, damit die da schön atmen können. Wir wollen nicht, dass die da absterben oder ersaufen. Genau, dann kommen wir zu den Problemen beim Kartoffelanbau. Christoph, was gibt's da?
Na, es gibt ja die Kartoffelfäule, ne? Das hat doch in Irland mal heftigste Hungersnöte ausgelöst.
Genau, das ist der Pilz, über den wir letztes Mal geredet haben.
Das ist wieder die Braunfäule sozusagen. Die heißt dann bei der Kartoffel halt Kartoffelfäule. Ah ja.
Also meines Wissens nach schon.
Ja.
Belehrt mich gerne, falls es falsch ist, aber ja, Braunfäule, genau.
Das hatte ich jetzt auch eine Zeit lang hier bei mir im ortsansässigen Supermarkt tatsächlich. Da war unter den Kartoffeln scheinbar irgendein Sack, kennt man ja so diese Folienbeutel, ne? Der, ich nehme mal an, auch mit so einer Fäule bespickt war. Und das griff dann auf alle anderen Kartoffeln, die liegen ja im Supermarkt meistens in so einem separaten Bereich, ne? Griff auf alle anderen über. Und da mussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich über, also es ging locker über eine Woche hinweg, diesen kompletten Bereich räumen und alles mit Desinfektionsmittel quasi abschrubben. Das, da ja. sieht man mal, wo das hinführen kann. Dann kann man sich auch vorstellen, dass da diese große Hungersnot in Irland damals keine Kleinigkeit war, ne?
Ja, also vor allem stell dir mal vor, was der Bauer jetzt für Probleme hat, die ganze Ernte ist hin.
Ja.
Also wenn du das im Supermarkt schon hast, muss man vorstellen, was in der Erde abgeht.
Ja, ich hatte auch tatsächlich ein paar Exemplare noch hier, die hatte ich aber vor dem großen Geruchsausbruch im Supermarkt besorgt, ne? Die haben sich ganz komisch entwickelt. Also die sind so wie normalerweise irgendwann, hast du ja schon gesagt, irgendwann keimen die ja und wenn du die der Sonne aussetzt, dann werden die ja auch grün durch das Solanin, ne? Aber die sind so richtig verschrumpelt. Die sind so ineinander zusammengefallen, haben komisch gerochen. Ne? Das war ein Happening. Das war hat mich sehr mitgenommen.
Oh nein. genau, also du hast gerade schon Phytophthora infestans angesprochen. Was auch ein Ding ist und worüber wir, glaube ich, auch noch nicht viel geredet haben, sind Nematoden.
Ja.
Nematoden sind, ich glaube, es sind die am weitesten verbreiteten Viecher im Boden. Und es gibt unfassbar viele Arten von Nematoden. Es sind 30.000 Arten, die bekannt sind. Und es ist so, dass es ganz viele unterschiedliche Ernährungsweisen gibt. Und dadurch sind manche auch besonders hilfreich. Also wenn ihr mal so ein bisschen in Foren unterwegs seid oder irgendwie generell so ein bisschen euch Gärtnertipps holen wollt, werden häufig auch Nematoden erwähnt, die in irgendeiner Weise Pests abwenden können. Also die, die eigentlich für die Pflanze arbeiten, um das jetzt mal ein bisschen locker zu sagen. Christoph, was weißt du über Nematoden?
Ja, sehr, sehr, wie du gesagt hast, sehr, sehr vielfältige Lebensweisen. Also die können zum Beispiel auch als Prädatoren in Erscheinung treten, jagen dann andere Mikroorganismen oder auch die eigene Gattung sozusagen.
Genau.
Und da die halt so vielfältig leben, gehen die sicherlich auch mal in das Kartoffeli rein und versuchen sich da was zu snacken, oder?
Genau. Also Nematoden sind generell so sehr, sehr kleine Würmchen. Ja. Die kannst du mit dem Mikroskop sehen. Das sind eigentlich ein paar Millimeter. Manche Arten kannst du halt auch so sehen, aber also eigentlich mit dem Mikroskop ist es ein bisschen einfacher. Die sind auch gesehen ganz cool aus. Es gibt vor allem die Prädatoren, die haben halt so geile Mundwerkzeuge. Das ist halt so der Schlund und dann sind da so, es sieht aus wie so Härchen, aber es sind eigentlich so Zähne, die nach außen gehen und damit fressen die sich halt so überall rein. Es sieht sehr bedrohlich aus. Ich musste das mal zeichnen im Bio, das fand ich sehr cool. Genau, sie können aber auch Herbivore sein, sie können sich von Bakterien und Pilzen ernähren und wie gesagt auch andere Tierchen. Tatsächlich können die auch sowas wie Elefantismus übertragen. Fand ich irgendwie auch ein bisschen funny, dass es durch die übertragen wird. Es ist irgendwie so eine ganz schreckliche Krankheit, die ein bisschen lustig aussieht, aber wirklich ganz schrecklich ist. Christoph guckt wieder ganz geschockt.
Ja, das ist heute ein Wechselbad der Gefühle hier. Nematoden, das sind ja eigene Forschungsgebiete, ne? Also es gibt ja Bodenforscher, die sich nur mit Nematoden auskennen und da Artbestimmungen machen und so. Das ist mega. Glaube ich sofort, dass die auch Krankheiten übertragen.
Ja, also nicht nur Elefantismus, sondern auch noch ganz viele andere Krankheiten. Ich habe ja gerade schon diese Pestkontrolle angesprochen. Und das wird ausgelöst durch die Entomopathogenic Nematoden. Also sobald irgendwo Entomopathogenic steht, bedeutet das, dass die Pestkontrolle betreiben. Da ist es so, dass die in die anderen Tiere, also die diese Pest auslösen, reinkriechen, also in dem Körper sind, dann lösen die ein Sekret aus und dieses Sekret tötet dann ganz langsam den Host. Und das muss man sich auch vorstellen, das ist halt auch einfach ein bisschen bedrohlich. Ich weiß nicht, ich finde Nematoden faszinierend und gleichzeitig habe ich auch Schiss vor denen. Irgendwie ist das, sind nur so ein paar Millimeter, aber die sind schon crazy.
Ja, das ist eben, ich glaube, den vielen Menschen geht's so, ne, weil eben dieses ganz Kleine auch das Mikrobiom des Menschen beispielsweise, ne, da kann man die ja auch mit dazu zählen, so erhebliche Einflüsse auf das ganz Große hat, was wir alltäglich erleben, ne? Also das ist echt crazy.
Kommen wir zurück zu den Kartoffeln. Da gibt's halt die PCN, die Potato Cyst Nematodes. Also übersetzt würde das, also die eigentlich Potato Cyst bedeutet ja Kartoffelzyste. Also die haben irgendwelche Zysten in den Kartoffeln, wo die sich halt so ein bisschen eingliedern. Das ist halt alles ein bisschen, also man kann das gut nach, das kann man alles gut nachlesen. Ich würde jetzt nicht den ganzen Ablauf, den ganzen Lebensablauf von den Nematoden hier beschreiben, weil das wird ein bisschen über das Thema hinausschießen. Aber es ist die Familie der Globodera. Und die können diese Zysten im Boden auch für über 20 Jahre halten. Das ist tatsächlich auch was, ich habe mich dann wieder erinnert, das habe ich in Irland gelernt. Ich habe in Irland mal ein halbes Jahr studiert und da hatte ich auch ein paar Agriculture-Kurse. Und da haben die auch darüber geredet. Und das ist halt super crazy, weil die unter den schwersten Bedingungen überleben können. Also die können halt irgendwie Frost überleben, die können die krassesten Temperaturen überleben, die nisten sich halt so ein, dass die alles überleben können. Und deswegen ist es halt echt nicht gut, wenn man diese Zysten hat. Genau, weil dann ist halt das Feld einfach mal für 20 Jahre irgendwie so ein bisschen unbrauchbar. Du musst es halt dann auch stark bearbeiten, also chemisch. Genau, und die Juvenile, die dann aus diesen Zysten kommen, die kriechen dann halt so in die Kartoffel.
Das sind sozusagen dann wie Bärtierchen. Von Bärtierchen weiß man ja auch, dass die so Extrembedingungen überleben können, aber halt in böse, ne? Das sind sozusagen die bösen Gegenspieler der Bärtierchen.
Ja, die Bärtierchen sind auch süß.
Ja.
Genau, kommen wir dazu weiter. Wir haben jetzt über Phytophthora infestans geredet ein bisschen, wir haben über Nematoden geredet. Gibt auch Blattläuse, kennen wir alle. Dann gibt es noch den Kartoffelkäfer. Kennst du darüber was? Irgendwie den Begriff kennt man, aber mir hat das irgendwie auch gar nichts gesagt.
Ach, na, aber hallo, das haben mir meine Großeltern nur wieder erzählt, dass die früher in Ferien oder so mussten die alle raus zum Kartoffelkäfer sammeln. Das ist, weil ja die Produktion von Kartoffeln auch sehr an den Wohlstand gekoppelt ist tatsächlich. Also in Jahren, in denen viel Kartoffeln produziert wird, in Deutschland ist der Wohlstand gering, ne?
Ja.
Und so war es eben auch nach dem Krieg und da wurden, ich glaube, bis weit in die DDR und hundertprozentig in der Bundesrepublik auch, weil das noch so eine alte Tradition ist, die Kinder auf die Felder beordert und haben Kartoffelkäfer eingesammelt. Und dann gab es, haben sie so Spiele draus gemacht, wer sammelt die meisten Kartoffelkäfer und so, ne? Und das war also, das zeigt aber auch, dass es halt ein Riesenproblem war, der Kartoffelkäfer, weil der dann ganze Ernten bedroht hat und dann natürlich auch die Nahrungsversorgung, ne?
Genau. Spannend. Wusste nicht, dass es so ein Ding war. Also ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwie schon eine Bedrohung ist, aber ich wusste nicht, dass da auch dann die Kinder sammeln muss. Dann mal klar, auf dem Bauernhof immer.
Das war nicht nur auf dem Bauernhof, also das haben alle Kinder einer Gemeinde, das war verpflichtend.
Ach krass, okay.
Ne? Ja, zu DDR-Zeiten gab es ja die sogenannten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften dann, ne? Also das war gab es keine Privathöfe mehr, sondern das war alles Volkseigentum und da heißt dann eben das Volk und das betraf nicht nur Kinder, Jugendliche und Erwachsene genauso, die mussten aufs Feld und da wurde Kartoffelkäfer gesammelt, das war so.
Krass, ja, stimmt, klar, natürlich. Ich kenne das irgendwie nur von meinen Eltern, dass sie halt immer mit aufs Feld mussten und halt Stroh machen und sowas. Das habe ich auch mal tatsächlich gemacht. Das ist gar nicht, das ist scheiß Arbeit, aber schon irgendwie ganz cool, so im Nachhinein, das mal mitgemacht zu haben.
Ja.
Kartoffelkäfer setzen an der Blattunterseite orangene Eier. Und es gibt dann halt, wenn diese schlüpfen, gibt es Fraßschäden. Und wenn man die früh entdeckt, dann kann man das auch gut behandeln. Das Ding ist, dieser Kartoffelkäfer mag auch Tomaten und Auberginen, weil gleiche Familie, Solanaceae. Die überwintern im Boden oder in Holz nahe der Kartoffelfelder. Das fand ich auch sehr interessant, dass sie in Holz einfach überwintern können. Genau.
Das ist vielleicht noch so ein Grund, warum jetzt die Totholzdiskussion beispielsweise aus der Landwirtschaft auch so kritisch gesehen wird, ne? Also, dass Fällt mir auch gerade ein, wo du das erzählst. Man muss ja immer nach den Ursachen suchen. Wir sagen jetzt, ja, Totholz, ökologisch, kannst du das nicht überbewerten, aber die Landwirtin sieht das dann vielleicht ein bisschen anders und hat da auch ihre Gründe, ne?
Ich habe da gestern tatsächlich auch noch ganz viel, oder jetzt die Tage, sehr viel drüber gelernt. So, ich glaube, das war auch ein bisschen Totholz-Fantasie, die wir da hatten. Weil ja, ökologisch ist es an sich gut. Und ja, ganz viele Mikroorganismen, bla bla bla, bla bla bla, für den Wald echt gut. Aber halt nur für einen gesunden Wald. Weil sobald du halt irgendwie geschädigten Wald hast, also durch eine Dürre, was ja sehr, sehr, sehr viel passiert, gerade hier in Österreich, hast du Bark Beetles. Was ist genau der... Magst du einmal gucken, was Bark Beetles auf Deutsch bedeutet? Oder weißt du das? Ich kann auch schnell einmal googeln.
Ja, da sprichst du mir aber natürlich aus der Seele. Gesunder Wald, ne, das ist das, wo wir hinwollen.
Und, ach, ich wusste es.
Ja.
Also Borkenkäfer natürlich.
Ja.
Ich habe es schon geahnt, aber ich wollte nichts Unwissenschaftliches hier sagen. Genau, und es ist momentan so, dass der sich halt so stark verbreitet, dass du halt in Österreich in bestimmten Flächen nicht nur ein oder zwei Generationen pro Vegetationsphase hast, sondern bis zu fünf Stadien pro Vegetationsphase, also fünf Generationen. Und das ist halt krass, weil die befallen halt die geschädigten Bäume und können halt einfach mal so einen ganzen Wald eigentlich flachlegen. So, da passiert halt dann nichts mehr. Und die kommen halt aus dem Totholz. Und deswegen räumt man das halt viel weg. Also das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt. Und ja, wenn du das halt liegen lässt, weil ökologisch toll, das kannst du halt nur machen, wenn du echt einen gesunden Wald hast, aber in so einem Kiefernforest kannst du es irgendwie nicht so richtig bringen. Ja, genau, das wollte ich irgendwie nochmal dazu sagen, weil wir halt so viel positiv über Totholz geredet haben. Und wenn da jetzt halt dieser Kartoffelkäfer dann auch mit drin ist, dann kann ich das auch sehr gut aus dem landwirtschaftlichen Aspekt verstehen, dass man da sagt, ey, ich habe irgendwie gar keinen Bock auf hier Holz und dann komplett Kartoffelkäfer nächstes Jahr. Muss nicht sein. Weil die Viecher verbreiten sich halt auch natürlich ohne Ende. Ein Weibchen kann bis zu 600 Eier legen und das kann eine Reduktion von 50% im Ertrag bedeuten.
Ja.
Und das ist halt krass. Das ist halt ein Weibchen in 600 Eier. Ich weiß nicht, wie viele Pflanzen man hat, aber uff, ne, also klar, je nach Größe ist das jetzt ein krasser Einfluss oder ein geringerer Einfluss, aber es ist halt schon trotzdem 600 Eier, aus denen ja dann noch wieder Viecher schlüpfen. Also es ist ja einfach dann exponentiell.
Naja, das ist so ein Kartoffelkäferbefall. Nochmal aus dem Nähkästchen meiner Großeltern. Die mussten die nicht suchen oder so. Die haben halt an jeder Pflanze Dutzende haben die dort gesammelt. Ne? Die haben die Blätter hochgenommen und da saßen halt Dutzende Kartoffelkäfer. So, also die, ich behaupte mal, so eine Plage, so eine Kartoffelkäferplage, die kann halt die Ernte richtig fertig machen. Ja.
Ja.
Durchaus.
Dann kommen wir einmal zu dem, was helfen könnte. Ich glaube jetzt nicht, dass man in so einem Balkongarten jetzt schlimme Probleme mit dem Kartoffelkäfer haben wird. Kann ich mir irgendwie nicht, also jetzt in der Stadt kann ich mir das nicht ganz so gut vorstellen. Falls es aber so ist, natürlich jetzt auch eher landwirtschaftlich, Fruchtfolge hilft und Limestone hilft auch, um den pH-Wert ein bisschen zu erhöhen. Sowas wie Käfer hilft, also Käfer helfen generell, aber eigentlich nur bei Tomaten, nicht bei den Kartoffeln, weil natürlich kann der Kartoffelkäfer auch wieder die Tomate befallen, weil gleiche Familie. Plastikfolie hilft auch, damit die Viecher gar nicht erst in den Boden können. Christoph grinst wieder.
Ja, ich finde das Schöne an deiner Sprache tatsächlich, sie ist sehr eingängig. Und das ist, dass du sagst das, was gesagt werden muss, die Viecher sollen nicht in den Boden können. Und das ist es auch.
Ja.
Richtig.
So, und dann der letzte Punkt, und das ist ein bisschen Wiederholung, Nematoden können helfen. Da sind sie da die, ich sag's nochmal, entomopathogenic Nematodes. Die könntet ihr euch, glaube ich, auch sogar bestellen. Ich glaube, die gibt's im Internet. Die kann man sich immer bestellen und dann einfach in den Boden kippen und dann sollte das gut sein. Ja, das war's auch schon tatsächlich mit der Kartoffel. Ich glaube, es war heute alles ein bisschen wirr und ist alles ein bisschen durcheinander. Mit mir in meinem Kopf und mit meiner Sprache. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist halt, you're in for a ride. Also.
wir lieben dich so, wie du bist, Maya. Das ist, ich fand es tatsächlich sehr, sehr interessant, die Kartoffel. Du hast ja heute ein starkes Plädoyer an Fakten Fakten dagelassen für die Leute für die Kartoffel. Weil auch das, was ich gesagt hatte, ne, der Kartoffelanbau historisch gesehen war immer eng an den Wohlstand gekoppelt. Ich habe hier gerade Zahlen offen, der Pro-Kopf-Kartoffelverbrauch, der ist ja nun mal auch gekoppelt mit der Anbaufläche, 1850 bis heute, und da hast du halt einen Peak so um 1900 in Deutschland. Mhm. Ne? Das ist also Zeitalter der Industrialisierung. Die Leute waren gepfercht in Mietskasernen und so, ne, in den Großstädten, also auch große Armut, ne? Und du hast 1949 einen zweiten Peak, also genau diese Nachkriegszeit, ne?
Ja.
So, und ja. Wie ist es heute? Heute haben wir, die Zahlen gehen nur bis 2012, aber ich behaupte mal, 2021 0,26 Millionen Hektar Kartoffelanbau, das ist quasi verschwindend gering, ja, auf die deutsche Landesfläche betrachtet. Und die Kartoffel hat an Bedeutung verloren, weil der Wohlstand eben auch größer geworden ist. Ich möchte aber gerne ein Plädoyer für die Kartoffel halten, Leute. Die Kartoffel ich koche ja sehr gerne, ist auch in der Küche ein hervorragendes Gemüse, mit dem man ganz viel machen kann. Maja, habe ich dir schon mal erzählt, was mein Lieblingsgericht ist? Absolut. Also du kannst mich in Restaurants schleifen, so in Schickimicki, Luxusrestaurants und so. Das esse ich mal alles, ne? Aber mein Leibgericht an jedem Tag, zu jeder Tageszeit, ist Kartoffeln mit Kräuterquark. So, was Besseres gibt's einfach nicht für mich. Und da möchte ich einfach auch noch mal, ein Wort einlegen für die Kartoffel.
Ich habe mir tatsächlich gerade Potato Production mir mal angeguckt. In der Welt completo, also global, sind es 376 Millionen Metric Tons, die angebaut werden. Platz 1 China, dann mit 94.362 Millionen. Nein. Nee, 94.362 Metric Tons. Dann Indien, Ukraine, USA, Russland, und dann kommt Deutschland auf Platz 6.
Tja,
ich glaube, ich hatte Irland irgendwie auf dem Kopf, aber in Irland wäre das wahrscheinlich dann per capita consumption oder per capita production, die extrem hoch wäre, und nicht die Gesamtproduktion, weil es ja ein kleines Land.
Ja. Ja, das ist alles möglich. Also irgendwie ist die Kartoffel wieder in den Hintergrund geraten. Ich persönlich werde jetzt bei meinem anstehenden Mittagsmahl dafür sorgen, dass das zumindest in meiner Küche nicht passiert, Maja. Wir haben heute eine ganze Menge über die Kartoffel gelernt, über ihre Bedeutung. Ich fand es wie immer hochinteressant. Deine Gartenfolgen haben, ich glaube, sie haben den Charme entfaltet, den du auch beabsichtigt hast, ne? Es sind die kleinen, schönen Folgen, wo man viel lernen kann über eine ausgewählte Nutzpflanzenart.
Inklusive derber Sprache.
Genau, inklusive derber Sprache vor der Klausur. Ich kann jetzt in den Zollkastgarten gehen und kann mein Wissen dann dort kundtun. Das ist auch sehr schön. Und einfach mal, das muss glaube ich auch mal sein, Maja, die Kinder werden in den Schulen mittlerweile ja zum Glück wieder mehr herangeführt so an die Ernährung, ne, an die Ernährungsweise, gesunde Ernährung und so. Da gehört es auch eigentlich mal dazu, dass man sich über diese Nutzpflanzen unterhält. Und deswegen finde ich das schön, dass du das hier machst.
Ach, schön. Ja, die Folge ist halt absolut nicht für Kinder geeignet, aber hey, genau. Trotzdem, ich habe es ja versucht, ne?
Ja, ihr da draußen, hat definitiv jetzt das E am Rande, ne? Ihr da draußen seid jetzt damit beauftragt, quasi die frohe Kunde in die Welt zu tragen, unterrichtet eure Kinder von Mayas großen Worten, aber benutzt sie nicht. Dann haben hoffentlich alle was davon.
Wunderschön gesagt, Christoph.
So, Maja, wir werden jetzt was machst du heute? Du lernst jetzt noch ganz viel, ne? Und kannst mich ja auch immer einbeziehen, falls du magst, ne? Ich bin da auch immer sehr interessiert. Ich werde heute mich ausruhen, und dann geht's jetzt gern Wochenende das erste Mal mit der Hängematte los. Da freue ich mich auch sehr drauf, ne? Also ihr könnt euch alle drauf freuen, Leute. Das wird tolle Aufnahmen geben auf unserem Insta-Account, wo ich dann in Hängematten rumliege oder irgendwas erkläre. Fantastisch.
Dafür einmal bitte Zollkast.podcast auf Instagram abonnieren.
Genau. So ist es, ne? Ihr könnt uns auch auf Facebook suchen, da habt ihr das Ganze quasi nochmal gespiegelt. Da heißen wir einfach nur Soulcast. Ihr könnt uns auf Twitter finden, da heißen wir auch Soulcast. Ansonsten haben wir noch, was haben wir noch? Wir haben noch eine Website, ne? www.soulcast.de. Und wenn ihr uns erreichen wollt, ich leite immer alles schön weiter an die anderen beiden, ne? Dann einfach die E-Mail-Adresse info@soulcast.de. Verwenden. Da könnt ihr uns auch Kritik zukommen lassen. Vielleicht haben wir jetzt hier irgendwas vergessen oder nicht ganz richtig erzählt oder ihr habt noch ein kreatives Schimpfwort, was ihr gerne ergänzen wollen würdet für diese
Folge.
Oder
es nervt euch, dass ich so rede, dann streng ich mich an, in nächster Zeit nicht mehr so zu reden. Das ist eine valide Kritik, das nehme ich an.
Nein, das glaube ich nicht. Das ist doch charmant.
Du drückst. Es ist charmant, aber wenn es Menschen nervt, dann verändere ich mich da natürlich.
Ja, auch das natürlich, wir nehmen da alles an. Und dann bleibt nichts mehr übrig von meiner Seite, als euch einen fantastischen Sonntag zu wünschen und eine schöne Zeit. Und wie immer überlasse ich dir das Schlusswort, Maja.
Ja, ich hoffe, die Menschen draußen haben eine schönere Zeit als ich, die jetzt wieder lernen muss und auch am Sonntag, wenn die Folge rauskommt, wieder lernt. Ich weine mich in meinen Schlaf, Christoph. Ich muss tatsächlich was für die Uni machen. Nein, habt eine schöne Zeit, genießt das Wochenende. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter. Geht mal raus, baut Kartoffeln an, esst eine Kartoffel für mich mit. Ja, habt einen schönen Sonntag.
Und denkt dran, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.
Oh Gott.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.